Bellerive on Air, der Finanzpodcast.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Bellerive on Air, einem Finanzpodcast von der Zürcher Privatbank Bellerive. Bei mir sitzt im Studio vis-à-vis der Thomas Steinemann, seines Zeichens Chief Investment Officer von der Zürcher Privatbank Bellerive. Mein Name ist Reto Giudicetti. Thomas, schön, dich wieder zu sehen nach der Sommerpause.
Gleichfalls.
Wir steigen gerade in die zweite Jahreshälfte. Hat ja im Ende Juli schon einen ersten kleinen Schockmoment gegeben in Japan. Was ist da genau passiert?
Ja, es ist, wir haben dort eine Zinserhöhung gesehen. Das hat verschiedene Händler auf dem falschen Fuß verwüstet und hat entsprechende Reaktionen, die nicht sehr erfreulich waren, ausgelöst. Es ist aber nicht nur Japan schuld gewesen. Es sind ja auch noch dann Wirtschaftszahlen gekommen. Es sind die Arbeitslosigkeit, die ein bisschen höher war in Amerika. Und auch der sogenannte Einkaufsmanager-Index, der PMI, wie man sagt, also Purchasing Manager Index, Einkaufsmanager Index, der ist ebenfalls ein bisschen schwächer gewesen als im Vormonat. Dann muss man auch noch sagen, dass Ende Monat sehr ein dünner März ist. Sind alle in der Ferie gewesen, ich auch. Und wir sind alle ein bisschen überrascht gewesen durch die heftige Marktbewegung. Also das ist schon relativ bedeutend gewesen. Aber ich glaube, dass das nur ein vorübergehendes Thema gewesen ist und nicht ein Trend ändert.
Also ein Sturm im Wasserglas und kein nachhaltiger Trend ist negative.
Ja.
Gut, vielleicht gleich jetzt zur ganz grundsätzlichen Ausgangslage. Es stehen das nochmal 5 Börsenmonate bevor. Was erwartest du in den nächsten Monaten?
Ja, vielleicht zunächst einmal, wir haben eigentlich ein super Jahr gehabt bis jetzt. Also das geht ein bisschen in dieser News-Lage, die ja nicht sehr erfreulich ist, zurzeit geht das unter. Wir sind in Amerika 17% im Plus, das muss man sich einmal vorstellen. Wir haben in der Schweiz immer 12% im Plus, Deutschland 14%, auch Deutschland plus 14%. Also bis jetzt ist es sehr gut gelaufen. Und jetzt kommt die zweite Jahreshälfte, der letzte Drittel, muss man mittlerweile sagen, und es steht der Monat September bevor. Der Monat September, wie wir alle wissen, ist an der Börse in der aller Regel ein schlechter Monat. Das ist fast immer jetzt so gewesen.
Warum ist das so? Warum ausgerechnet der September?
Das ist schwierig zu sagen, was man aber jetzt lustigerweise eben schon sieht. Es gibt schon jetzt gerade ein bisschen Ende August jetzt einen Hinweis, dass wir eben jetzt ein bisschen in ein Holprigsgelände kommen. Jetzt ist grad, haben wir gerade gesehen, dass die Geldmenge in China schrumpft. Also das ist das erste Mal überhaupt, dass die Geldmenge, die Liquidität zurückgeht. Im Minusbereich, das muss man sich mal vorstellen, das ist schon relativ bedeutsam. Und wir haben jetzt auch eben ein bisschen schlechtere Wirtschaftsnachrichten gehabt. Also die Zeichen stehen jetzt tatsächlich nicht so auf Rosig im September. Aber ich glaube nach wie vor, dass das ein gutes Anlegerjahr dann trotzdem wird sein.
Trotzdem die Frage, Rezession, ja oder nein? Man hört ein bisschen beides. Wie ist deine Einschätzung? Rutschen wir in eine Rezession? Können wir sie abwenden? Weiche Landung? Doch nicht so weich? Ist da deine Einschätzung?
Ich glaube schon, dass wir in eine weiche Landung wären gehen. Sprich, es wird eine Abkühlung geben. Was ist überhaupt eine weiche Landung? Eine weiche Landung ist irgendwie eine Abkühlung von der Wirtschaft, eine gewisse Verschlechterung, ohne dass es aber eine grosse Krise gibt. Und ich glaube, das ist jetzt wahrscheinlich schon etwa das, was passieren wird. Die Wirtschaft ist ja bis jetzt viel, viel besser gelaufen in dem Jahr, als alle vorausgesagt haben. Wir haben ja erwartet für dieses Jahr, oder viele haben erwartet, dass es eine Rezession gibt, weil die Zinsen sind ja massiv erhöht worden auf unglaubliche über 5% in ganz kurzer Zeit nach Corona. Und das ist normalerweise, das gibt rechte Bremsspuren. Und jetzt haben wir eben Ende Juli eben die Arbeitsmehrzahlen gesehen, die jetzt eben ein bisschen höher gewesen sind. Es ist zwar nicht viel höher gewesen, aber man hat jetzt ein bisschen Sorge, dass da ein Trend ist, der eben noch ein bisschen weitergehen könnte. Und dass eben auch die Wirtschaft, jetzt die Realwirtschaft, jetzt eben ein bisschen mehr könnte unter Druck kommen, auch in Amerika. In Europa ist es eh klar. Ich meine, dort sind wir schon in einem ziemlich schlechten Zustand, was die Wirtschaft angeht. Jetzt ist der IFO-Index ja gerade gestern gekommen und der ist nicht erfreulich gewesen. Also aber das weiss man auch schon. Oder? Ich meine, dass Europa nicht in Hochform ist wirtschaftlich, das wissen wir. Die Schweiz haben wir jetzt auch gesehen, jetzt wird es auch ein bisschen ruppiger. Also wir stehen jetzt vorübergehend vor ein bisschen ruppigeren Zeiten, würde ich sagen. Aber alles in allem, glaube ich, bin ich nach wie vor konstruktiv für den Rest des Jahres.
Du hast ruppigere Zeiten erwähnt. Wir müssen auch von der geopolitischen Unwägbarkeit reden. Nahost ist ein grosses Thema. Unverändert die Situation in der Ukraine. Inwieweit haben die unschönen Vorkommnisse einen Einfluss auf die Aktienmärkte?
Ja, erstaunlicherweise wenig bis jetzt. Also wir haben ja eigentlich alle Grund, um viel nervöser zu sein an der Börse. Es ist bis jetzt relativ ausgeblieben. Wenn man den Ölpreis zum Beispiel interessanterweise anschaut, der ist relativ stabil im Öl, passiert überhaupt nichts. Und wir haben einen Ost, der ziemlich Ärger ins Haus steht, Iran, Gaza. Also in früherer Zeit ist da der Ölpreis explodiert. Das ist jetzt nicht der Fall. Man sieht nichts, 78 Dollar. Das ist positiv, wenn man so will. Also es ist da kein Alarmismus da. Den Ukraine-Krieg, muss man fast schon sagen, hat man sich leider bis zu einem gewissen Grad fast ein bisschen daran gewöhnt. Mhm. Was natürlich nicht gut ist, aber jetzt aus wirtschaftlicher Sicht und aus Börsensicht sind jetzt das nicht, bis jetzt zumindest, kein Gamechanger, wo jetzt einen negativen Trend machen. Und wir sehen ja auch in früheren Krisen, haben die geopolitischen und politischen Ereignisse immer nur sehr kurzfristige Wirkung auf die Finanzmärkte. Also ein neuer Trend ist eigentlich nie etabliert worden.
Ein grosses, wichtiges Datum steht uns bevor, 5. November. Die Rede ist natürlich von den US-Präsidentenwahlen. Da hat es ja einige so Veränderungen gegeben, nachdem der Joe Biden endlich dann doch noch das Handtuch geworfen hat, beziehungsweise seine Vize Kamala Harris ins Rennen geschickt hat. Wenn man der Umfrage glauben darf, gewinnt sie laufend an Zustimmung und auch an Spendengelder. Das ist möglicherweise eine gute Entwicklung. Vielleicht ganz grundsätzlich, wie unterscheidet sich die Wirtschaftspolitik von einem Trump gegenüber der von einer Kamala Harris?
Bis jetzt weiss man einfach nicht viel. Also Kamala Harris hat sich bisher einfach nicht richtig geäussert. Das, was sie geäussert hat, war nicht sehr ermutigend. Sie hat sich nämlich zur Inflation geäussert und hat gesagt, ja, die Lebensmittelpreise gehen auf, da muss ein Preisdeckel an. Das ist jetzt natürlich nicht sehr ein smartes Statement gewesen. Da haben sich auch gewisse Demokraten von dem distanziert. Das ist nicht gerade etwas, wo wird funktionieren. Und da weiss man ja aus x Beispiel, dass ein Preisdeckel nie funktioniert. Ob das Kuba ist oder Venezuela, das führt immer noch zu noch höherer Inflation. Ansonsten kann man einfach schätzen, was etwa wird passieren. Also es wird sicher mehr Staat ein Thema sein. Also sie ist sicher jemand, der die ganzen Subventionen wird vorantreiben, der sicher wird die Fiskalpolitik, also die Staatsausgaben nach oben bringen. Sie wird einen aktiven Staat wollen. So wie es eher natürlich Linksregierungen tendenziell eher wollen. Sie hat sich auch mal zu den Medikamentenpreisen geäussert.
Wichtig für die Schweiz natürlich.
Wichtig für die Schweiz. Das ist im Prinzip ja schon im Tun. Das ist einer, geht auf den Biden zurück. Jetzt auch noch Novartis ist da ein Stichwort, wo man es wohl drüber muss schlucken, dass dort Medikamentenpreise gedeckelt werden. Also das wird etwa weitergehen. Kritisch zu China, ja, das ist eigentlich jetzt schon der Fall. Das wird sie sicher so fortführen. Und dann sind sicher Steuererhöhungen geplant. Oder? Wenn wir jetzt zum Trump kommen, Wirtschaftspolitik, ich meine, wir haben ja Erfahrung dort. Er war ja 4 Jahre Präsident. Ich meine, da weiss man ja etwa, was dort passiert ist. Mhm. Und er hat zunächst mal die Steuern gesenkt. Er hat die Unternehmenssteuern von sag ich es richtig, 34% auf 21% runtergenommen, die Unternehmenssteuer. Das ist heute noch so, das hat die beiden nicht geändert. Da scheint es eher so zu sein, dass sie dort rütteln wollen, dass sie die Corporate Taxes auftun wollen. Das wird nicht gut sein für die US-Firmen oder für Gewinn. Bei den privaten Steuern, also die Private Personal Income Tax, die hat er auch 2017 gesenkt, von 40% auf 37%, nicht wahnsinnig, aber ein bisschen. Auch das ist wahrscheinlich etwas tendenziell, was sie wird vermutlich rückgängig wollen machen. Also wir wären da eher eine Politik von ihr zu erwarten haben, die sicher staatsinterventionistisch ist. Man muss aber fairerweise sagen, der Trump ist jetzt da auch kein Heiliger. Also ich meine, unter dem Trump sind natürlich die Staatsausgaben auch massiv aufgegangen und die Schulden sind auch aufgegangen. Mhm. Er hat ein bisschen das Pech gehabt, dass Corona am Schluss gekommen ist und dort sind natürlich weltweit die Schulden aufgegangen. Weil man hat natürlich dort staatliche Gelder. Alle haben das gemacht, wir auch in der Schweiz, um natürlich den Unternehmen zu helfen während einem Lockdown. Und das hat die Schulden natürlich überall aufgebracht. Aber er wird dort auch weiter Gas geben, was die Ausgabenpolitik angeht. Also es hat durchaus Ähnlichkeiten, was man gar nicht würde denken. Aber die Unterschiede sind sicher bei den Unternehmen.
An der Person Trump, da sind wir uns, glaube ich, einig, da scheiden sich Geister. Man kann ihn gut, man kann ihn schlecht finden. Ich glaube, es gibt einige Stimmen, die sagen, in der Außenpolitik ist er möglicherweise gar nicht so ein schlechter Präsident gewesen. Innenpolitisch kann man diskutieren. Was aber in unlängst die Runde gemacht hat, ist die Aussage von Trump oder zumindest von seinem Lager, dass er eigentlich das Gefühl hat, er müsste als Präsident vermehrt in der Zinspolitik von der Fed aktiv Einfluss nehmen. Begründet das auch mit seinem unrühmlichen Bauchgefühl, der da offenbar für ihn ein wichtiger Taktgeber ist. Ist natürlich fatal für die Finanzmärkte, wenn ein US-Präsident Zinspolitik anfängt dirigieren.
Ja, das wäre natürlich nicht gut und das wäre natürlich überhaupt nicht im Sinn und Geiste des Erfinders. Ich bin da skeptisch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich wird passieren. Das ist institutionell ist auch sehr schwierig. Juristisch kann er gar keinen Einfluss nehmen auf Geldpolitik. Das ist so organisiert, dass es unabhängig ist. Aber man muss vielleicht, wenn man zurückschaut in seine erste Amtsperiode 2016 bis 2019, wenn man dort gesehen ist, in dieser Zeit hat es 9 Zinserhöhungen gegeben. Das wird immer ein bisschen vergessen. Das ist genau nach dieser Nullzinsperiode hat man ja die ersten Zinsen. Und dann ist Corona gekommen, dann hat man es wieder runtergenommen. Aber während seiner Amtsperiode hat es 9 Zinserhöhungen gegeben. Das ist das Erste, was man muss sagen. Und das Zweite ist, er hat den Paul installiert. Der Paul ist der, der jetzt am Fed dran ist, ist sein Mann. Und da treffen sich dann zwei, die sich gut kennen. Also ich habe das Gefühl, das ist ein bisschen rhetorisches Getrommel. Und wie gesagt, er hat 9 Zinserhöhungen erlebt. Also ich sehe nicht ein, dass er jetzt da irgendetwas gross anders machen sollte.
Gut, du rechnest nicht mit dem. Wenn wir hoffen, dass du da recht behalten tust. Vielleicht noch mal ganz kurz zurück zu der intervenistischen Politik, wo man Kamala Harris, ansehst oder vermutest. Ich möchte auf den Inflation Reduction Act sprechen. Eine grosse, enorme Investitionsfülle, die aus dem Füllhorn von der Regierung gekommen ist, die aber auch dazu geführt hat, dass natürlich die Aktienmärkte profitiert haben. Das ist ja eigentlich nicht so schlecht.
Ja, also wenn natürlich, du hast den Inflation Reduction Act genannt, es gibt noch weitere, es gibt den Chips and Science Act, das ist der, wo man eigentlich die Tech-Industrie wieder zurückholen will. Der ist etwa gleich gross wie der Inflation Reduction Act. Dann gibt es den Infrastructure Investment and Jobs Act, der ist gigantisch, das sind 1200 Milliarden.
Wahnsinn.
Wahnsinnig, das ist, dort mit dem hat der Trump angefangen, der Biden hat das dann noch weiter aufgestockt. Das ist ein riesen Programm, das ist ein riesen Konjunkturstimulierungsprogramm und die werden weiterlaufen. Jetzt sind Wahlen, da ja sind Wahlen, da wird niemand die abstellen. Man möchte eine gute Wirtschaft haben, also der Biden und Harris wollen eine gute Wirtschaft, weil sonst sind sie sicher keine Chance. Also da wird viel Geld fliessen und das wird eben auch die Aktienmärkte am Schluss eben unterstützen. Das ist natürlich, ob einem da jetzt gefällt oder nicht mit diesen Ausgaben, aber das hilft natürlich und das wird eine Rezession vermutlich verhindern. Und was wir ja noch nicht besprochen haben, ist ja jetzt, was macht der Powell, was macht die US-Notenbank? Oder? Wir haben ja das Jackson-Hole-Meeting gehabt.
Letzte Woche.
Ja. Genau, wo wir uns ein bisschen hören, was kommt. Und dort hat man schon klar den Eindruck gehabt, er will jetzt dann die Zinsen senken. Man hat gesehen, oder? Die Arbeitslosigkeit ist tatsächlich ein Thema gewesen, auch dort in dem Jackson-Hole. Und die Befürchtung jetzt, dass nachdem die Inflation jetzt unter Kontrolle ist, ist jetzt geht jetzt der Blick auf die Arbeitsmärkte. Und wenn die weiter steigen, ist es eigentlich höchstwahrscheinlich, dass die Zinsen gesenkt werden. Jetzt redet man schon von 50 Basispunkten im September, was dann fast ein bisschen wie eine Panik aussieht, was wahrscheinlich die Märkte eher würde erschüttern. Aber der Trend ist klar nach oben. Also, und auch da wird natürlich dann über Zeit dann grundsätzlich der Wirtschaft und der Finanzmärkte helfen.
Also die Wahrnehmung ist schon, die Aktienmärkte rechnet mit einer Zinssenkung von der Fed in den nächsten Wochen.
Absolut.
Das ist wahrscheinlich auch schon eingepreist. Noch ein letzter Bereich. Wir haben ganz kurz über China geredet. Auch da Trump mit Strafzöllen, jetzt mal in China. Hat aber auch schon über Europa geredet. Was ist von so einer Politik, der Strafzölle zu halten? Nicht so viel, oder eigentlich?
Eigentlich nicht. Das sind natürlich politische Themen. Also rein wirtschaftlich macht das überhaupt keinen Sinn. Ich meine, man hat ja in China die Produktionsstätten gehabt, damit man günstig kann importieren. Jetzt ist es aus politischen Gründen ist das nicht mehr erwünscht. Jetzt ist dort eher der Rückgang. Man sieht aber schon, man ist ausgewichen, oder? Und für China, es gibt jetzt immer mehr Firmen, die sind auf Philippinen, die sind auf Vietnam. Also die Globalisierung 2.0, die ist natürlich voll im Gange. Und es ist ja nicht so, dass es einfach auf Null geht, sondern sie wird verschoben. Die Produktionsstätten werden jetzt in andere Länder verschoben. Von dort her kann man sagen, wird wahrscheinlich das irgendwo kompensiert werden. Aber was eben Sorge macht, ist China als Nachfragemarkt. Nicht nur als Produktion, sondern es sind 1,2 Milliarden Leute, die deutsche Autos kaufen, die natürlich ein riesen Abnehmermarkt sind. Und wenn die nicht konsumieren, weil sie in eine Rezession läuft, hat das natürlich schon eine sehr negative Auswirkung auf die Weltwirtschaft.
Was ist deine Prognose für China?
Ja, da müssen wir zuerst durchs Tal, bevor es besser wird. Also im Moment ist man auf dem Weg ins Tal. Wie gesagt, die Liquidität schrumpft, die ganze Immobilienthematik ist überhaupt nicht gelöst. Demografie ist ein langfristiges Thema, das ist auch gegen China. Also im Moment sind sie nicht in Form. Aber wie gesagt, ich glaube, die anderen Faktoren überwiegen. Das ist viel wichtiger, weil es in den USA läuft. Das ist für die Finanzmärkte, für die Wirtschaft natürlich viel wichtiger. Und dort bin ich durchaus konstruktiv eingestellt.
Schön. Vielleicht noch ein letztes Thema oder ein letzter Punkt, und glaube ich auch unsere Hörer interessiert. Asset-Klasse für die nächsten 6 Monate. Wo siehst du Handlungsbedarf? Wo würdest du den Fokus drauf legen?
Wir haben ja schon letztes Mal vom Gold geredet. Gold ist sehr, sehr gut am Laufen. Das ist natürlich gut und wichtig, dass man Gold hat. Es ist immer eine Sicherheitsanlageklasse. Jetzt kann man sagen, ja, wenn die Aktien gut laufen, dann braucht es kein Gold. Das stimmt. Aber aber Gold hilft immer im Depot, auch wenn die Zinsen wieder runterkommen vor allem. Die kommen ja jetzt, haben wir ja gesagt, es gibt die Zinssenkungen, das wird eindeutig Gold helfen. Der Dollar wird auch tendenziell schwächer, auch das hilft am Gold. Also von daher sehe ich keine substanzielle Trendwende im Gold. Aktien, wie gesagt, ruppig im September. Würde ich jetzt mal sagen. Vielleicht stimmt es auch nicht, aber ich denke, es wird es im Moment irgendwo wieder ein bisschen schütteln. Aber ich glaube, nachher werden wir wieder auf den Kurs gehen. Wenn das Fed Zinsen senkt, wird man sehen, dass nämlich die Wirtschaft, vor allem die amerikanische, überhaupt nicht schlecht läuft.
Wenn man von Aktien redet, reden wir ja wahrscheinlich auch von KI. Ist ja. Das so? Und sind die Big... Der Magnificent ja. Seven liefert die unverändert. Ja. Könnt ihr überhaupt auf dem höheren Niveau liefern?
Ja.
Sind die Erträge realistisch, die da prognostiziert werden?
Also es gibt ja auch so einen KI-ETF, wo man eigentlich, das sind nicht nur die bekannten 7, die da eine Rolle spielen, da gibt es noch viel mehr kleine Zulieferer in dem KI-Bereich. Der macht seit einigen Monaten gar nichts. Also dort scheint es tatsächlich so zu sein, dass da ein bisschen die Luft ein bisschen draussen ist. Die grossen Microsoft, Apple, die machen ja noch anders. Also die machen ja nicht nur KI, also dort liefern die. Wir haben ja Zahlen für das zweite Quartal. Unternehmen, von denen haben wir noch gar nicht geredet. Unternehmenszahlen vom zweiten Quartal sind ausgezeichnet gewesen in Amerika. Ja. Das sind Zahlen per Ende Juni. Okay, ist jetzt nicht ganz top aktuell, aber es ist das erste Halbjahr, das ist ausgezeichnet. Zweistelliges Gewinnwachstum. Und zwar eben nicht nur im Tech-Bereich. Finanztitel sind sehr gut gewesen. Es sind Konsumtitel, haben Gewinn können steigern. Es ist also nicht mehr wie am Anfang nur ein Tech-Thema gewesen in Amerika, sondern man hat ganz klar gesehen, dass es jetzt breiter verteilt ist, Gewinnentwicklung. Also das ist auf jeden Fall die Diagnose vom ersten Halbjahr. Und die sind positiv gewesen.
Du bleibst in dem Fall auch fürs zweite Halbjahr relativ optimistisch. Wir werden das mitverfolgen und auch wieder weiter diskutieren in der nächsten Ausgabe spätestens. Für den Moment danke vielmals für deine interessanten Ausführungen.
Danke auch.
Und wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich.
Bellerive On Air, der Finanzpodcast.